ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Was kann künstliche Intelligenz, wie erleichtert sie uns das Leben und worauf sollten wir achten? Antworten kommen heute Vormittag von Professor Antonio Krüger. Schönen guten Morgen erstmal.
Guten Morgen.
Ja, Sie sind der Mann, wenn es um künstliche Intelligenz und den aktuellen Forschungsstand geht. Sie leiten nämlich das Deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelligenz und sind zudem Professor für Informatik an der Uni des Saarlandes. Sie sind bestimmt jemand, der als Jugendlicher ganz viel Science Fiction gelesen hat, oder?
Ja, tatsächlich, das stimmt. Das ist auch der Punkt, wo ich das erste Mal vermutlich mit künstlicher Intelligenz in Berührung gekommen bin. Natürlich war da der Fokus mehr auf ferne Welten, aber KI hat da natürlich immer in all diesen Science-Fiction eine Rolle gespielt.
War das dann eher eine Dystopie oder eine Utopie?
Also ich habe tatsächlich lieber die Dinge gelesen, wo künstliche Intelligenz im Rahmen einer Utopie eingesetzt wurden. Es gibt auch ganz moderne Science-Fiction, wie von zum Beispiel die Culture Series von Ian Banks, wo ja auch die Utopie im Vordergrund steht. Aber ich habe auch natürlich die Dinge gelesen, wie Aldous Huxley zum Beispiel, Schöne Neue Welt oder 1984 von George Orwell, wo natürlich KI eher dystopisch eingesetzt wurde.
Ja, das Dystopische verkauft sich irgendwie besser. Haben Sie eine Erklärung gefunden, woran das liegt?
Ich glaube, das liegt in unserer Natur des Menschen, ja, dass wir auch immer auf die negativen Seiten vielleicht manchmal auch ein bisschen fixiert schauen. Das war schon immer so. Ja, Weltuntergangstheorien haben sich immer gut verkauft.
Jetzt ist es natürlich so, dass jede technische Innovation sowohl missbraucht werden kann, als auch gebraucht werden kann. Denken Sie in der Forschung beides mit?
Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Da haben wir auch in den letzten, ich würde mal sagen, 20 Jahren, insbesondere in Informatik, aber auch in der künstlichen Intelligenz, hat ein großes Umdenken auch stattgefunden. Während wir, als ich anfing zu studieren, haben wir uns da eigentlich über ethische Rahmenbedingungen bei der Entwicklung von Softwareprogrammen eigentlich gar keine Gedanken gemacht hat, spielte auch überhaupt gar keine Rolle im Studium. Das ist inzwischen ganz anders und ich glaube, das ist auch gut so und wichtig so, weil wir durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und auch ganz allgemein durch Softwaresysteme einen großen Einfluss auf Prozesse in der Gesellschaft haben und dessen müssen wir uns bewusst sein.
Was hatten Sie denn für eine Vorstellung, als Sie damals angefangen haben mit Informatik? Wo haben Sie sich gesehen?
Also ich hatte damals eher aus einem rein spielerischen Ansatz heraus das Studium gewählt. Das war in den 80er Jahren und ich fand die Technologie unglaublich faszinierend. Und ganz ehrlich, ich habe mir damals nicht viel Gedanken gemacht, wie das Fach vielleicht in 20 Jahren aussehen wird. Das hat sich jetzt natürlich schon stark geändert im Laufe der Zeit.
Wobei ja sogar der Begriff künstliche Intelligenz schon in den 50er Jahren aufkam. Wann zuerst?
Also das war tatsächlich Ende der 50er Jahre in den USA. Und dort hat man tatsächlich geglaubt, dass man innerhalb kürzester Zeit das menschliche Lernen, die menschliche Intelligenz komplett auf Computersystemen abbilden kann. Der Begriff künstliche Intelligenz selber ist ja eine Übersetzung, direkte Übersetzung aus dem Englischen, Artificial Intelligence. Und im Englischen hat der Begriff eine leicht andere Konnotation, weil dort Intelligence nicht nur mit menschlicher Intelligenz verknüpft wird, sondern einfach auch mit Informationsbeschaffung. Ist also etwas nüchterner. Im Deutschen hört sich das Ganze gleich so ein bisschen dramatischer an.
Kann das passieren, dass Sie durch KI etwas über sich erfahren, was Sie selbst noch nicht gewusst haben?
Also ich denke schon, dass das sein kann. Es gibt eine ganze Reihe von interessanten Kunstprojekten, die mit dieser Grenze spielen zwischen natürlicher und künstlicher Intelligenz. Ein ganz interessantes Experiment fand ich, ein KI-Modell mit alten Tagebucheinträgen zu trainieren, sodass man sich mit seinem eigenen jüngeren Ich unterhalten kann. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass man einiges über sich erfahren kann.
Haben Sie es ausprobiert?
Nee, ich habe es noch nicht ausprobiert.
Sie haben kein Tagebuch geschrieben.
Haben Sie völlig recht, ich bin tatsächlich kein Tagebuchschreiber. Nein.
Sie leiten das Deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelligenz. Als Ende 2022 ChatGPT auf den Markt kam, da haben die einen gesagt, oh wei, das ist der Untergang. Die anderen haben gesagt, oh, das ist der Beginn eines neuen Zeitalters. Was kann ChatGPT denn jetzt?
Also ich glaube, das Faszinierende an ChatGPT ist tatsächlich, dass ein großes Modell der künstlichen Intelligenz einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Das ist die Besonderheit. Natürlich haben wir in der Forschung, arbeiten wir an den Grundlagen schon seit langem, aber tatsächlich hat mich selber auch überrascht, muss ich sagen, wie gut man Dialoge ohne Vorwissen, was ja vorher immer bei Bedienung von technischen Systemen notwendig war, ohne Vorwissen, welche tollen Dialoge möglich sind. Also insofern, ich glaube, das ist das Faszinierende an der Technologie.
Vielleicht können Sie die Technologie für die, die sich damit noch nicht befasst haben, einfach noch mal kurz erklären.
Also bei diesen großen Sprachmodellen oder wie man manchmal auch Foundation Model, also Basismodelle werden die genannt, weil die eben mit sehr, 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 sehr viel Daten trainiert wurden. Also im Wesentlichen alles, was Sie im Internet so finden können. Und daraus wird im Prinzip eine Art Weltwissen gebaut, was dann durch eine Dialogmaschine zugänglich gemacht wird. Und zwar über natürliche Sprache. Man kann sich ganz normal über alle möglichen Dinge unterhalten. Und tatsächlich ist das verblüffend. Wer das noch nicht gemacht hat, würde ich auf jeden Fall empfehlen, das mal auszuprobieren, um mal ein Gefühl dafür zu kriegen, was die Technik kann und was sie nicht kann.
Lässt sich schon sagen, weil es ja unterschiedliche Anbieter gibt, sowohl einmal ChatGPT, aber von Google dann auch Bard. Was ist die beste Technologie? Vermutlich die, die mit den meisten Daten gefüttert wurde, oder?
Also die Menge der Daten ist ein Kriterium. Ein anderes wichtiges Kriterium ist Qualität der Daten. Das heißt, wie gut können Sie beim Trainieren der Modelle Daten ausfiltern, von denen Sie schon wissen, dass sie eigentlich eher störend sind, also Falschinformationen zum Beispiel enthalten oder sehr einseitige Informationen. Und dann kommt es auch auf die Art und Weise des Trainings an. Es gibt also ganz unterschiedliche Schritte, die nachher zu einem entweder besseren Modell führen oder zu einem nicht ganz so guten Modell. Und deswegen gibt es da auch kleinere Unterschiede bei den verschiedenen Modellen, die Sie genannt haben.
Jetzt gab es auch an den Schulen große Befürchtungen, dass womöglich sämtliche Hausaufgaben über so ein Chatbot erledigt werden. Bei Ihnen gehört es wahrscheinlich dazu, aber haben Sie Erkenntnisse, wie viel das vielleicht auch nutzen, wo es gar nicht gefragt ist?
Also das Tolle an der jungen Generation ist ja immer, dass sie gar nicht erst um Erlaubnis fragt, neue Technologien einsetzen zu dürfen. Und das erleben wir jetzt gerade auch. Und ich glaube, das sollte uns eher Hoffnung machen, weil das eigentlich eine tolle Eigenschaft ist. Klar, ich verstehe schon, das ist eine Herausforderung, auch bei uns an den Universitäten. Wir müssen Lehrkonzepte neu überdenken. Und was eben ganz wichtig ist, ist, dass wir das mit den neuen Technologien im Hinterkopf überdenken und nicht die Technologien ausschließen, weil das wird garantiert nicht gehen.
Nur für Lehrerinnen und Lehrer echt eine Herausforderung, ne?
Ist eine Herausforderung, nicht nur für Lehrerinnen und Lehrer, auch für Professorinnen und Professoren, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen. So wie früher ja auch andere Werkzeuge in der Schule. Ich sage nur, der Taschenrechner, der fiel nun mal in meine Schulzeit rein. Der programmierbare Taschenrechner auch. Natürlich auch eine Veränderung dann am Ende der Lehrinhalte und auch der Prüfungsmodalitäten zu denen geführt hat.
Ja, es ist immer ganz interessant, wie lange eine Entwicklung braucht. Wir hatten es eben davon, dass der Begriff künstliche Intelligenz schon Mitte der 50er Jahre entstanden ist. Also die Geburt des ersten Chatbots, die geht wohl schon auf das Jahr 1966 zurück. Und einen deutsch-amerikanischen Informatiker, Joseph Weizenbaum, Sie kennen garantiert seine Geschichte.
Was hat der erfunden? Also das ist das sehr bekannte System ELIZA. Das hat auf damals tatsächlich einen Chatbot, der ein therapeutisches Gespräch simuliert hat. Also psychotherapeutisches Gespräch und auf ganz einfachen Regeln beruhte. Und damals war das schon so, dass viele Leute wirklich geglaubt haben, mit einem Therapeuten zu sprechen, obwohl die Satzstrukturen relativ einfach waren. Und das hängt eben einfach damit zusammen, dass wir als Menschen immer auch in den Spiegel gucken wollen halt, ne? Und das war damals schon ein Effekt, der jetzt natürlich bei den modernen Systemen wie zum Beispiel ChatGPT natürlich noch viel, viel stärker ist, weil die Systeme viel, viel besser sind.
Warum hat es dann nochmal mehr als 50 Jahre gedauert?
Also man war halt sehr optimistisch Ende der 60er Jahre oder in den 60er Jahren. Das hat dann auch tatsächlich zwischendrin für sogenannte KI-Winter gesorgt, wo auch die Förderung insgesamt in die Entwicklung von KI heruntergefahren wurde, weil man einfach die Versprechungen nicht einhalten konnte. Aber es sind auch in den 80er, 90er Jahren tolle KI-Systeme schon entstanden, das muss man auch sagen. Sogenannte Expertensysteme, die tatsächlich in der Diagnose von Krankheiten zum Beispiel oder bei der Diagnose von Fehlern in der Fertigung schon gute Dienste leisten und auch teilweise heute noch leisten.
Mit einer einfachen Programmierung lässt sich ja vieles verbessern. So hat zum Beispiel eine Bäckerei in Baden-Württemberg für für ihre Filialen über KI ermittelt, wie sich das Sortiment am besten verteilt. Also damit es nicht zu viel und nicht zu wenig gibt an Brötchen, Brot und Brezeln. Also gucken, wo ist eine Schule in der Nähe, da werden dann mehr Brezeln verkauft als Brote, wann sind die Ferien und so weiter. Antonio Krüger ist bei uns in SWRs Leute. Sie leiten das Deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelligenz. Wo haben Sie denn zuletzt gestaunt und sagten, ach, das ist ja eine gute Innovation durch KI?
Also ich war selber, wie gesagt, sehr verblüfft über die Fähigkeit von großen Sprachmodellen. Und das Letzte, was jetzt ja kommt, sind ja nicht nur Modelle, die Sprache sehr gut können, sondern natürlich auch Bilder generieren und Videos. Und OpenAI hat gerade ein sehr interessantes Videomodell vorgestellt, wo sie tatsächlich Texteingaben machen können und dann werden ganze Videos generiert. Zwar erst ein paar Sekunden, 10 Sekunden, 15 Sekunden, aber das ist schon sehr verblüffend, was da möglich ist.
Wo wäre das nutzbar? Weil es geht ja dann auch immer um den sogenannten Use Case.
Also ich denke, überall, wo man kommuniziert, nicht, spielt das natürlich eine große Rolle. Und im Moment stehen wir da erst am Anfang, wenn Sie nur so einen kleinen Schnipsel machen können. Aber ich kann auch erkennen, dass wir in absehbarer Zeit auch Spielfilmlänge haben werden, ne, wo dann im Prinzip ein Drehbuch, eine Geschichte direkt in ein Video umgewandelt wird. Ne. Und das wird schon auch die Medienlandschaft verändern. Tut es jetzt schon bei den ganzen...
Die Drehbuchautoren in Hollywood, die auf die Straße
gestreikt und man kann auch gut verstehen, warum. Aber wenn Sie zum Beispiel an die ganzen Stock-Images, das heißt die kleinen Bildchen denken, die überall Illustrationen verwendet werden, die können inzwischen von KI sehr gut generiert werden. Und da verändern sich also Geschäftsmodelle ganz massiv.
Sie forschen an der sogenannten menschenzentrierten künstlichen Intelligenz. Was bedeutet das genau?
Also für uns ist es ganz wichtig, dass wir KI im Moment zumindest für die absehbare Zeit in der mittleren Zukunft als Werkzeug sehen. Und das bedeutet, dass diese Werkzeuge gut an den Menschen angepasst werden müssen und nicht andersherum. Weil das ist etwas, was wir immer in der Digitalisierung in der Vergangenheit gesehen haben, dass sich die Menschen häufig an die digitalen Werkzeuge anpassen mussten. Und das ist insofern nicht optimal, weil dann die Fähigkeiten des Menschen, die menschliche Intelligenz, eben nicht so ausgenutzt wird, wie man das vielleicht eigentlich machen könnte. Und insofern ist es ganz wichtig, die künstliche Intelligenz und die menschliche Intelligenz zusammenzudenken, weil in der Summe, und das kann man an einigen Beispielen sehen, in der Summe tatsächlich diese Systeme deutlich leistungsfähiger sind als der Mensch alleine oder die KI alleine.
Die Gefahr ist, ob der Mensch am Ende nicht doch auf der Strecke bleibt. Also wenn man mal Unternehmen anschaut wie Google, wo jetzt auch mehrere tausend Mitarbeiter entlassen werden, unter anderem, weil sie durch künstliche Intelligenz ersetzt werden können.
Also ich denke mal, an der einen oder anderen Stelle wird es natürlich auch Berufsbilder geben, die mittelfristig ersetzt werden durch KI-Systeme. Aber der große Anteil der Berufe, die wir im Moment haben, wird nicht abgeschafft oder ersetzt, sondern er verändert sich. Das ist eben etwas, was man ganz klar sehen muss. Und diese Veränderung gut zu gestalten, das ist, glaube ich, jetzt die Herausforderung der nächsten Jahre. Und das ist das, was wir mit menschenzentrierter künstlicher Intelligenz meinen.
Programmieren lernen lohnt sich gar nicht mehr, das sagt der Chef von NVIDIA, die KI-Chips herstellen. Seine Vision, dass Kinder in 10 bis 15 Jahren künstliche Intelligenz, das Programmieren besser beherrschen werden als die Menschen. Antonio Krüger, das muss man sicherlich erstmal differenzieren, oder?
Ja, würde ich schon auch sagen. Erstmal 10 bis 15 Jahre ist natürlich eine sehr, sehr lange Zeit. Gerade im Bereich der KI-Entwicklung, wo wir ja ganz am Anfang stehen und der Möglichkeitsraum sehr, sehr groß ist. Aber es stimmt schon, dass sich das Programmieren deutlich ändern wird, nicht? Man wird viel mehr gemeinsam mit der KI programmieren, als alleine zu programmieren. In den letzten 10 Jahren war es schon so, dass sich das Programmieren stark verändert hat, weil es eben so viele Programmbeispiele im Internet gibt, in Datenbanken und so weiter, auf die man zurückgreifen kann. Aber der neue Aspekt ist, dass die großen KI-Modelle jetzt neue Programme auch entwickeln können für einen. Aber im Moment ist es tatsächlich so, da gibt es einige Studien, man muss schon wissen, wie Programmieren geht, um diese Tools vernünftig einsetzen zu können.
Naja, und man wird ja auch durch das Lernen geprägt. Also als Informatiker lerne ich ja, komplexe Problemlösungen anzugehen. Das verschwindet dann ja, wenn ich einfach sage, ach komm, das macht jetzt die Technik.
Ja, und da muss man das richtige Niveau finden, was sozusagen an Kenntnissen noch vom Menschen verlangt wird, damit man vernünftig andocken kann an diese Werkzeuge. Also das ist ja auch so, dass wenn Sie zum Beispiel an den Taschenrechner denken, da haben viele auch gesagt, ach, Kopfrechnen braucht man gar nicht mehr. Ja, das stimmt zum gewissen Grad. Aber es stellt sich auch heraus, dass man auch Grundfertigkeiten in der Mathematik weiterhin üben muss, um Werkzeuge wie den Taschenrechner vernünftig einsetzen zu können.
Und ich nehme an, Sie würden einer KI nicht einfach blind vertrauen.
Nee, das würde ich nicht machen. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass wir zukünftige Generationen damit vertraut machen, was KI-Systeme können, und das entwickelt sich natürlich auch mit der Zeit, und was sie aber insbesondere nicht können und wo man eben auch darauf achten muss, damit einem KI nicht Falschinformationen unterjubelt, auf denen man dann aufbaut, fälschlicherweise.
Sie haben ja auch einen eigenen Forschungsbereich in Sachen Ethik. Ethik wird immer wieder diskutiert im Bereich der künstlichen Intelligenz. Ethikexperten haben Unternehmen wie Google zum Beispiel auch häufiger im Streit verlassen. Die hatten zu einem vorsichtigen Umgang mit textverarbeitenden KI-Modellen geraten. Also muss man natürlich fragen, wie groß ist die Gefahr des Missbrauchs, wenn die Kollegen, die dann unangenehm sind, in Anführungszeichen, entlassen werden?
Also ich, wie jede Technologie, ist es natürlich auch so, dass neben den großen Chancen und dem großen Potenzial dieser Technologie natürlich auch ein Missbrauchpotenzial da ist. Bei der künstlichen Intelligenz ist es aber eher so, dass die Gefahr weniger jetzt von allwissenden KI-Modellen ausgeht, die irgendwann die Welt beherrschen werden. Also das, glaube ich, halte ich, ist eine völlig absurde Vorstellung, wenn man sich mit der Technik auskennt. Aber in den Händen von Leuten, die nichts Gutes im Schilde führen, insbesondere bei Missinformationen im Internet, denken Sie an Deepfakes, ja, falsche Bilder, aber auch Falschinformationen, die zu einem ungünstigen Zeitpunkt weit verbreitet werden. Und da können KI-Modelle wirklich größer skalierte, also deutlich massivere Angriffe unterstützen, als das bisher möglich war. Und das ist schon eine Gefahr, die man im Auge haben muss.
Ja, wie gucken Sie dann beispielsweise auf die Wahl im November in den USA? 2016 war es natürlich so, dass nämlich durch die künstliche Intelligenz die Wahl beeinflusst wurde durch russische Bots.
Ja, ich denke, das sieht man eben gut an diesem Beispiel, dass eben diese Gefahr eigentlich schon vorher auch bestand. Ich glaube, was jetzt ganz gut ist, dass wir im Gegensatz zur vorherigen Wahl uns dieser Gefahr deutlich bewusster sind und deswegen da ein verstärktes Augenmerk drauf legen werden bei den Wahlen. Aber trotzdem, ne? Die Gefahr der massiven Beeinflussung besteht, deutlich breiter und deutlich überzeugender, als das vielleicht vor 4 Jahren oder vielleicht vor 5, 6 Jahren noch möglich war. Also da wird man drauf gucken müssen. Am Ende wird man schrittweise Erfahrungen sammeln, auch mit der Manipulationsfähigkeit. Ich bin aber auch zuversichtlich, dass durch eine Mischung von Bildung, Informationen und auch technologischen Werkzeugen Missinformation eingegrenzt werden kann.
Künstliche Intelligenz macht unglaublich viele Schlagzeilen. Professor Antonio Krüger bei uns in SWR1, Leute. Sie leiten das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. In welchen Lebensbereichen ist die KI denn noch nicht?
Ah, das ist eine gute Frage, weil sie schon in sehr, sehr vielen Lebensbereichen ist. Mal mehr, mal weniger. Also in ganz vielen Werkzeugen, die wir täglich benutzen, digitalen Werkzeugen, steckt natürlich KI drin. Aber es ist auch klar, dass wir eine ganze Reihe von Bereichen haben, wo KI keine große Rolle spielt und auch in absehbarer Zeit. Ja, überall, denke ich mal, wo es auf zwischenmenschliche Interaktionen drauf ankommt. Ja, sei es im ärztlichen Gespräch, ja, sei es in der Pflege zum Beispiel, aber auch in vielen Bereichen der Ausbildung, wo es tatsächlich auch auf menschliche Zuwendung drauf ankommt. Dort haben wir noch keine KI, kann man vielleicht sagen. Ich denke auch, dass im Sinne der menschenzentrierten KI, über die wir gesprochen haben, viele der menschlichen Eigenschaften, die menschliche Intelligenz ist ja nicht nur die kognitive Intelligenz, sondern auch die emotionale Intelligenz, die soziale Intelligenz. Das sind viele Bereiche, wo die KI sich noch deutlich verbessern muss, damit wir sagen können, an der Stelle kann sie den menschlichen Fähigkeiten das Wasser reichen.
Wir wollten drüber sprechen, welche Hoffnung sich die deutsche Wirtschaft macht hinsichtlich der künstlichen Intelligenz. Da gibt es Studien, dass bis 2030 mehr als 220 Milliarden an Wert gewonnen werden könnten. Wie weit hat sich denn die deutsche Wirtschaft schon auf die KI eingelassen? Denn das gehört natürlich auch dazu.
Ja, ich denke mal, da ist noch Nachholbedarf. Also wenn man sich die Statistiken anguckt, ist es tatsächlich so, dass zwar immer mehr Firmen in Deutschland sich mit dem Thema beschäftigen. Aber es ist tatsächlich auch so, dass da noch Luft nach oben ist. Und ich glaube, es ist unbedingt notwendig, dass wir die deutsche Wirtschaft fit machen, dass deutsche Firmen, gerade der Mittelstand, der ja die deutsche Wirtschaft trägt, dass der in seine Produkte KI einbaut, um tatsächlich auch noch in 5 Jahren, 10 Jahren wettbewerbsfähig zu sein, weil KI ermöglicht tatsächlich auch neue Geschäftsmodelle, neue Innovationen. Viele, muss man aber auch sagen, viele Unternehmen kämpfen ja auch noch mit der Digitalisierung. Und die Digitalisierung ist eine unbedingte Voraussetzung, damit man KI überhaupt einsetzen kann.
Damit wäre ich Ihnen jetzt als Nächstes gekommen, dass wir Kommunen haben, die teilweise noch faxen. Ja. Und jetzt generiert sich die KI aber durch die Daten. Also Daten sind das große A und O. Das scheint nicht eine deutsche Kernkompetenz zu sein. Wie kommen wir dahin?
Ja, ich glaube, ich nehme schon wahr, dass an vielen Stellen jetzt auch verstanden wurde, dass wir hier einen Gang zulegen müssen. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir die Digitalisierung vorantreiben. Es ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir in verschiedenen Bereichen dann auch schnell KI einsetzen, um tatsächlich den Service-Level in Deutschland insgesamt auch zu halten, unter der Berücksichtigung, dass wir ja auch eine ungünstige demografische Entwicklung haben. Ne? Also im Gesundheitsbereich, ne? Da beginnt jetzt die Digitalisierung langsam, andere Länder sind da schon weiter. KI wird da einen Rieseneffekt haben. In der Bildung wird, wenn wir die vernünftig digitalisieren, wird KI einen ganz großen Effekt haben. Und natürlich in der Wirtschaft, da ist die Digitalisierung schon weiter, weil das unmittelbare schon auch Vorteile einfach auch der Wirtschaft gebracht hat. Und jetzt kommt es darauf an, den Mittelstand tatsächlich auch fit zu machen mit KI für die Zukunft.
In der Medizin gibt es viele Anwendungen künstlicher Intelligenz. Professor Antonio Krüger bei uns. Können Sie uns eine nennen, die heute ganz normaler Alltag ist?
Also was wir jetzt schon vielleicht nicht in allen Arztpraxen sehen, sind tatsächlich bildgebende Verfahren, die zum Beispiel Hautveränderungen bewerten und die Ärztin, den Arzt dabei unterstützen, das einzuordnen. Ja, dabei muss man sagen, dass an der Stelle die Ärztin, der Arzt immer mit dem Werkzeug zusammenarbeiten. Es gibt auch an einigen Krankenhäusern inzwischen spezielle Software, die auch bildgebende Verfahren unterstützen, also zum Beispiel Tumore gut erkennen kann. Da weiß man auch, dass die im Schnitt auch besser sind als durchschnittliche Arzt oder Ärztin. Und das Entscheidende ist aber, dass man das gut integriert, damit die menschliche Intelligenz eben mit diesen neuen Werkzeugen sich optimal ergänzt halt, ne? Also da haben wir auf jeden Fall ein Riesenpotenzial und ist auch schon im Einsatz.
Wie kann KI beim demografischen Wandel helfen? Also wenn wir allein mal auf die Hausärzte in Baden-Württemberg schauen, von den 7000 sind 40% über 60 Jahre alt. Sehen Sie Chancen?
Also auf jeden Fall. Zum einen hilft künstliche Intelligenz natürlich bei der Produktivitätssteigerung. Das heißt, kann dabei helfen, auch sagen wir mal so ein Vorscreening zu machen. Ja, im Moment ist es so, dass ich nicht sehe, dass KI-Systeme selbstständig Diagnosen machen können. Und ich halte das auch grundsätzlich nicht für gut, weil natürlich Gesundheit immer auch eine persönliche Sache ist. Und da wird es immer das Gespräch mit Arzt und Ärztin geben müssen. Aber klar, ne, KI kann dabei helfen, viele Sachen schon vorher abzuklären, eine Krankheitsgeschichte umfassend zu berücksichtigen und Fehler zu vermeiden. Und das bedeutet am Ende auch, dass man mit weniger Ärztinnen und Ärzten eben eine Bevölkerung versorgen kann, vernünftig.
Und das heißt, für die, die noch da sind, die müssten sich dann auf diese neue Technologie einlassen. Wie kompliziert ist die denn?
Ja, das ist völlig richtig. Und wir haben das auch in der Vergangenheit bei der Digitalisierung erlebt, dass eben Leute sich darauf einlassen müssen, also in dem Fall Ärztinnen und Ärzte. Das ist jetzt auch, wird auch schon im Studium natürlich, spielt das jetzt auch schon eine Rolle, diese Werkzeuge. Aber man muss sich drauf einlassen, das ist ganz, ganz wichtig. Es ist nicht so, dass KI Ärzte ersetzt, aber wenn Ärztinnen und Ärzte in der Zukunft KI nicht einsetzen werden, dann denke ich mal, werden die keine große Zukunft haben. Also das ist so ein typisches Berufsbild, wo KI zum Alltag gehören wird.
Und in der Medizin, wer da am Anfang steht, kann die KI da unterstützend sein?
Also ich denke schon, auf jeden Fall. Also KI kann an allen möglichen Stellen dort sehr helfen, auch in der Ausbildung übrigens. Ne? Wir haben verschiedene Projekte, wo wir KI-Systeme einsetzen, um möglichst realistische Krankheitsfälle zu simulieren zum Beispiel, sodass Ärztinnen und Ärzte in der Ausbildung deutlich besser lernen können. Im Moment wird ja viel auch mit Schauspielern gemacht und es werden Schauspieler eingesetzt. Das ist natürlich sehr, sehr aufwendig, aber das wird zukünftig tatsächlich durch KI-Systeme ersetzt werden können. Dialoge mit dem Patienten und so weiter.
Gucken wir mal kurz auf eine Statistik. 75% der Beschäftigten in Deutschland glauben, dass sie mit Unterstützung von KI produktiver arbeiten können. Wie lässt sich KI menschenzentriert in Unternehmen nutzen? Das ist Ihre große Frage. Und die andere Frage ist, was machen wir mit den anderen 25%? Was sagen Sie denen?
Ach, ich denke mal, das ist eben wie mit allen Dingen. Das war bei der Digitalisierung nicht anders. Ich glaube, man muss versuchen, tatsächlich möglichst viele Menschen mitzunehmen. Und da wird es natürlich einige geben, die da, sagen wir mal, schneller mit auf den Wagen aufspringen und andere, die eher zurückhaltend sind. Das ist aber jetzt bei der KI nicht anders als bei anderen technologischen, sagen wir mal, Erneuerungen, die in unserem Alltag eine große Rolle spielen. Ich nenne mal das Internet zum Beispiel, ja, und die Digitalisierung im Allgemeinen.
Ist es damit vergleichbar?
Also ich glaube tatsächlich, dass die künstliche Intelligenz, die Fortschritte, die wir in den letzten 2-3 Jahren gesehen haben, dass die tatsächlich vergleichbar ist mit der Einführung des Internets in ihrer Bedeutung für die Gesellschaft, in ihrer Bedeutung für die Wirtschaft und in ihrer Bedeutung für jeden Einzelnen. Also insofern, glaube ich, stehen wir da am Anfang einer dynamischen Entwicklung, die schon auch einen starken Transformationscharakter hat.
Professor Antonio Krüger, der Leiter des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz, hat die SWR1 Hörerinnen und Hörer neugierig gemacht. Hier kommt Post rein aus Eberbach. Peter fragt jetzt, wie kann ich denn ChatGPT konkret ausprobieren, beziehungsweise was brauche ich dazu? Ich habe einen Linux, Windows 10 Rechner mit üblicher Software.
Also das ist eigentlich ganz einfach. Man kann einfach im Webbrowser die Internetadresse eingeben, entweder bei OpenAI, aber auch Google, Gemini ist auch eine Möglichkeit, wo man das einfach dann ausprobieren kann.
Dann schreibt aus Amzell Wolfgang Dettling, kurze Frage, wenn KI an den Menschen angepasst werden muss und nicht umgekehrt, auch meine Meinung, dann bleibt doch die Frage, ob die menschliche Intelligenz und das menschliche Gehirn dazu fähig sind. Wie sieht Herr Krüger das?
Also da bin ich sehr optimistisch, weil wir in unserer langen Zeit als Menschen in der Evolution gezeigt haben, dass unser Gehirn sehr anpassungsfähig ist und eigentlich jedes neue Werkzeug, was der technologische Fortschritt hervorgebracht hat, vom Rad zum Hammer zum Internet immer dazu geführt hat, dass unser Gehirn in der Lage war, sich anzupassen. Und das wird mit der künstlichen Intelligenz genauso sein.
Das würde jetzt eigentlich die nächste Frage aus Malbronn schon beantworten. Allerdings zeigt die PISA-Studie gerade was anderes. Also Markus Decker schreibt uns, wer soll an den Schulen KI unterrichten? An unseren Gymnasien können sie nicht mal die Grundlagen des PC, zumal sich zwei Schüler einen PC teilen müssen.
Ja, ich denke, da gibt es noch Nachholbedarf. Allerdings ist auch in den letzten Jahren einiges passiert. Das betrifft natürlich grundsätzlich die Digitalisierung selbst an den Schulen, also der Zugang zu digitalen Werkzeugen. Und dann muss Informatik und künstliche Intelligenz ganz klar Teil des Lehrplans sein. Man muss aber auch sagen, dass wir in den letzten Jahren doch deutliche Fortschritte gesehen haben. Informatikinhalte sind deutlich häufiger vorzufinden in Lehrplänen. Es ist teilweise Pflichtfach in einigen Bundesländern. Und das ist auch unbedingt notwendig aus meiner Sicht.
Wobei es ja wissenschaftliche Erkenntnisse Erkenntnisse darüber gibt, ob ich etwas schwarz auf weiß hier auf dem Papier lese oder ob ich auf dem Display etwas lese. Die Neurowissenschaft sagt dann nämlich, also ich kann es mir besser merken, schwarz auf weiß auf dem Papier.
Ja, sicher. Das die Papier hat halt immer noch an vielen Stellen eine andere Eigenschaft, eine haptische Eigenschaft. Und wenn Sie zum Beispiel an Schreiben denken, da weiß man auch, dass die Motorik des Schreibens tatsächlich einen Einfluss auch hat darauf, wie man sich Sachen merkt, weil eben unser Gehirn sich nicht nur auf einen Kanal konzentriert, sondern alle Kanäle, alle Sinneskanäle nimmt, um Sachen zu lernen. Also das ist sicherlich eine richtige Beobachtung.
Schreiben Sie dann eher, als dass Sie tippen? Wie machen Sie
es? Also tatsächlich ist es so, dass ich mit den neuesten Tablet-Computern, die ja auch einen Stift haben, ich schreibe wieder viel, viel mehr als zum Beispiel vor 5 Jahren.
Okay, können wir uns vielleicht von Ihnen abgucken. Aus Herrenberg kommt gerade noch eine Frage rein von Richard Hartmann und er fragt, warum gibt es noch keine Fakes-Erkennungs-KI? Damit wäre vielen geholfen.
Also tatsächlich ist das ein aktives Forschungsthema und es wird KI eingesetzt, um auch Fakes zu erkennen. Das ist so ein bisschen wie die Burg und das Katapult. Man kann zwar die Burgmauer immer dicker bauen, aber dann kann man auch wieder ein größeres Katapult bauen. Also das geht so hin und her im Moment. Es wird da keine perfekte Lösung geben, aber technologische Lösungen, zum Beispiel Wasserzeichen in Bildern, in KI-generierten Bildern, sind ein wichtiges Werkzeug, um Fakes auch zu erkennen.
Wir haben jetzt alle noch die Meldungen aus der vergangenen Woche im Kopf. Die Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette wurde mithilfe einer Gesichtserkennungssoftware identifiziert, die für alle frei im Internet zugänglich war. Also auf der einen Seite Erfolg für die Ermittlungsbehörden, auf der anderen Seite das Ende der Privatsphäre im Internet, Fragezeichen.
Ah ja, sicher. Die Digitalisierung hat natürlich auch, birgt auch Risiken. Das muss sich jedem bewusst sein, der digitale Spuren hinterlässt. Es ist heutzutage teilweise auch sehr schwierig, digitale Spuren überhaupt zu verhindern. Also das ist etwas, was man berücksichtigen sollte. Das ist so ein bisschen so ähnlich auch wie DNA-Analyse, wo ja Jahre später erst die Methoden so weit verbessert und entwickelt wurden, dass Spuren, die vielleicht 20 Jahre alt sind, dann erst analysiert werden konnten. Das Gleiche erleben wir jetzt tatsächlich mit digitalen Spuren.
Hier kommt aus Nagold gerade noch anonym eine Frage rein, aber ich könnte mir vorstellen, die Frage stellen sich viele Menschen. Vielleicht können Sie dazu was sagen. Wie sicher kann ich sein, dass es in 20 Jahren die KI mir die Wahrheit sagt, wenn es böse Leute gibt, die die KI falsch einspeisen?
Tja, also jetzt kann man sich schon nicht immer ganz hundertprozentig sicher sein. Also das wird in 20 Jahren wahrscheinlich so ähnlich sein. Ich denke aber, dass auch der wissenschaftliche Fortschritt und auch die meisten, die an KI arbeiten, doch gute und positive Intentionen haben und KI tatsächlich auch zum Wohle der Menschheit einsetzen wollen. Und da würde ich schon auch drauf bauen, dass Technologie sich grundsätzlich eigentlich positiv entwickelt, aber klar, es ist Missbrauchpotenzial da. Das wird man nur einfangen können durch Bildung, das heißt ein Verständnis davon, was Technologie kann und was Technologie nicht kann und bis zum gewissen Grad natürlich auch durch technologische Hilfsmittel, die einen davor schützen. Das hatten wir vorhin ja auch schon angesprochen.
Sind wir nämlich beim Thema Regulierung, über das wir sprechen wollten, denn das weltweit erste Gesetzespaket für KI, der IA Act, soll das Potenzial von KI heben und die Risiken im Blick halten. Ich weiß nicht, ob Sie die fast 900 Seiten komplett gelesen haben, aber Sie können es einordnen. Ist das eine kluge Regulierung?
Also ich denke mal schon, dass die Technologie so weitreichend ist, dass es eine Regulierung benötigt. Das ist übrigens auch für die Wirtschaft gut, weil Regulierungsrahmen auch immer wirtschaftliche Rahmen sind, in denen dann Firmen wissen, wo sie sich sicher bewegen können und an welcher Stelle sie eben auch Geschäfte machen können. Ich glaube, dass der EU-AI-Act, dass das ein ganz guter Aufschlag ist. Man muss natürlich immer auch schauen, dass man Innovationen nicht abwirkt, ja, und dass ein Regulierungsrahmen flexibel genug bleibt, um sich auch der Dynamik der Veränderung der Technologie, KI ist ja wirklich, das ist ein ganz dynamisches Feld, sich eben auch anpassen kann, ja. Und das werden wir sehen. Da muss man jetzt auch Erfahrungen sammeln.
Das, was Sie gerade ansprechen, genau diese Bedenken hat es ja gegeben. Deswegen hat Deutschland lange gezögert, weil die Hürden für Unternehmen beispielsweise zu hoch seien. War war die Kritik der FDP.
Ja, also was ich nachvollziehen kann an der Kritik ist, dass man sagt, wir wollen nicht eine einzelne Technologie regulieren, sondern wir wollen eigentlich die Anwendung von KI regulieren. Und dann ist es ein bisschen unabhängig davon, welche KI-Technik eingesetzt wird. Weil es gibt eine ganze Reihe von KI-Techniken, die ja heute auch schon zum Einsatz kommen. Es gibt jetzt diese großen Sprach- und Basismodelle. Und ich bin immer skeptisch, wenn man sagt, eine bestimmte Technologie muss reguliert werden. Sondern ich glaube, es ist wichtig, dass wir Anwendungsgebiete regulieren, zum Beispiel Gesichtserkennung in der Öffentlichkeit. Das ist ganz klar. Da spielt es jetzt keine große Rolle, welche KI-Technik man benutzt.
Nur angenommen, dieser Gesetzesentwurf geht durch und es ist alles beschlossen. Gibt es denn dann überhaupt das Personal, das die Aufsicht über die künstliche Intelligenz kompetent erfüllen kann? Die Frage stellt sich doch auch.
Ja, also die EU möchte, wie die EU das so macht, möchte entsprechende Behörden auch einrichten, die solche Überwachungsfunktionen wahrnehmen. Ich denke, das ist in Ordnung. Das Missbrauchpotenzial ist definitiv da. Wir können es in anderen Gesellschaften beobachten. Also wenn man zum Beispiel nach China blickt, ja, solche Verhältnisse, wo flächendeckende Kameraüberwachung in der Öffentlichkeit, Social Scoring, das heißt eine Bewertung von gutem Verhalten und schlechtem Verhalten.
Da wird überwacht, ob ich meine Mülltonne richtig sortiere und bekomme sonst bessere Punkte oder weniger.
Genau, dann bekommen Sie gegebenenfalls einen schlechteren Kredit oder Ihre Kinder können auf eine bestimmte Universität nicht gehen. Das wollen wir auf keinen Fall. Und deswegen ist es wichtig, dass man solche Dinge auch reguliert und klar benennt.
Wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang über das Thema weiterreden. Erstmal bis hierhin herzlichen Dank für Ihren Besuch, Professor Antonio Krüger.
Danke.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.